Also in meiner Erfahrung dann, die ich als Kinderschutzbeauftragter des Sächsischen Fußballverbands gemacht habe, wurden Schutzkonzepte auch oft als Resultat der Aufarbeitung aus einem bestimmten Fall aufgestellt.
Gewalt im Verein ist ein Thema, vor dem wir nicht die Augen verschließen wollen. In unserer Episode 110 haben wir schon einmal auf die Hintergründe geschaut und worauf du als Vereinsvertreterin achten solltest, um die Kinder und Jugendlichen in deinem Verein vor psychischer, physischer und sexualisierter Gewalt zu schützen. Kernerkenntnisse waren, dass man Grauzonen aufdecken und sich mit der Thematik eines individuellen Schutzkonzeptes, welches auf deinen Verein zugeschnitten ist, beschäftigen sollte. Leider verleiten gewisse Situationen im Verein, wie das Machtgefälle zwischen TrainerInnen und SportlerInnen, sowie die Umgebung, in der wir uns bewegen, sei es die Sporthalle, die Umkleide oder das Fahrzeug bei der Fahrt zum Training oder Wettkampf dazu, dass manche Personen das zu ihren Gunsten ausnutzen könnten. Und das bedeutet oft, dass die Kinder und Jugendlichen in unseren Vereinen Schaden nehmen. Und um das zu verhindern, ist die erfolgreiche Auseinandersetzung mit dem Thema wichtig. Und wie das Ganze in der Praxis aussehen kann, das haben wir unseren heutigen Gesprächspartner gefragt. Wir haben uns für heute Clemens Dümke eingeladen, der selber Kinderschutzbeauftragter beim Sächsischen Fußballverband war und in dieser Funktion Vereine begleitet und auch beraten hat. Heute arbeitet er bei Union Berlin als Kindertrainer und ist dort auch ein Multiplikator im Kinderschutzteam des Vereins. Und dieses Jahr wurde er für sein Engagement im Kinderschutz vom DFB mit einem Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Also erstmal Glückwunsch dazu, zu dieser schönen Auszeichnung. Und was Clemens' Empfehlungen an dich sein werden, das werden wir heute natürlich auch herausfinden. In dem Sinne starten wir doch gleich mit der ersten Frage an Clemens. Und zwar, warum ist das Thema Prävention im Sportverein eigentlich so relevant?
Vielen Dank für die Einladung. Hallo ihr beiden. Das Thema ist extrem relevant, weil es einfach im Sportverein darum geht, allen Leuten, allen Jugendlichen, die man betreut, einen Schutzraum zu bieten. Man trägt natürlich einen großen Teil zu deren Jugend bei. Und deshalb ist es eben wichtig, bestimmte strukturelle Rahmenbedingungen zu schaffen und zu erfüllen, damit sich einfach möglichst viele, möglichst alle Kinder und Jugendliche bei uns im Verein wohlfühlen.
Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einem guten Ziel. Die Realität sieht ein bisschen anders aus, habe ich das Gefühl, sonst würden wir nicht über das Thema reden. Hast du vielleicht noch ein, zwei Hintergrundinformationen für uns, die uns helfen, so ein bisschen die Situation einzuordnen?
Ja, also was Zahlen, Daten, Fakten angeht, ist es natürlich im Sport ein bisschen schwierig, weil natürlich das Dunkelfeld extrem hoch ist. Wenn man sich jetzt mal die Grundgesamtheit anguckt, kann man sagen, jede zweite in Deutschland unter 18 Jahren verbringt zumindest zeitweise seine Jugend im Sportverein. Das heißt, wir haben da schon mal sehr, sehr viele Kinder, Jugendliche, die potenziell betroffen sein könnten. Und trotzdem ist es dann natürlich nur ein relativ kleiner Teil, der am Ende betroffen ist. Wie gesagt, ich glaube, so Erhebungen dazu sind sehr, sehr schwierig. Aber eine Zahl, die mir im Kopf geblieben ist, ist so, jede Dritte, ne, kommt im Laufe seiner Vereinskarriere mal mit sexualisierter Gewalt in Berührung. Ich habe da jetzt die Folge von euch im Kopf, diese erste Folge, die ihr dazu gemacht habt. Da habt ihr das ja noch so ein bisschen unterschieden in Hands-on, Hands-off. Aber wenn man das alles zusammennimmt, ungefähr jeder Dritte, ja. Und das ist natürlich schon ziemlich erschreckend, wenn man sich das mal vergegenwärtigt.
Sagt dir denn die Sicher im Sportstudie was? Weil die habe ich jetzt in der Vorbereitung zu diesem Podcast da gefunden. Und da ist das einmal aufgelistet. Das ist jetzt nicht speziell auf Kindersport, sondern allgemein bezogen. Da geht es dann um emotionale Verletzungen oder Gewalt, natürlich körperliche Verletzungen, sexualisierte Grenzverletzungen, was du ja schon gerade erwähnt hattest. Und ich war, als ich die Zahlen gesehen habe, dann doch noch mal, ja, ich will nicht sagen überrascht, aber 63% zum Beispiel bei emotionaler Verletzung oder Gewalt, emotionale Gewalt, fand ich schon sehr viel. Weil das bedeutet ja eigentlich, dass es zwei Drittel aller im Sportverein Beschäftigte damit Erfahrungen gemacht haben. Und das ist ja schon eine Anzahl, wo ich erst mal so gedacht habe, okay, liegt das jetzt daran, weil die Menschen das vielleicht anders einschätzen? War das früher schon? Es hat keiner darüber geredet. Wie siehst du das, wenn du dir jetzt auf Vereine guckst und solche Zahlen hörst?
Ich glaube, dass ein Stück weit die Sensibilität natürlich für das Thema sich einfach erhöht hat. Das heißt, wenn man die gleiche Befragung vor 10, 15 Jahren durchgeführt hätte, hätten sich vielleicht weniger Leute dazu gemeldet. Und das ist natürlich die Frage, was subjektiv als Grenzverletzung empfunden wird. Da sind wir, glaube ich, als Gesellschaft heute einfach ein bisschen weiter als früher. Und deshalb finde ich diese Zahl, auch wenn ich das jetzt mit meiner eigenen Biografie im Sportverein vergleiche, finde ich das durchaus nachvollziehbar. 63%, das halte ich für absolut realistisch, ja.
Jetzt haben wir dich ja heute nicht als Gast hier, um Zahlen einzuordnen oder einen großen wissenschaftlichen Überblick zu geben. Dass das Thema eine gewisse Relevanz hat, das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut verstanden. Das hat, glaube ich, hoffentlich unsere erste Episode auch schon so ein bisschen den Augenöffner gegeben. Wir wollen heute ja den Bogen spannen zur Umsetzung. Du hast, oder ich habe es besser gesagt in der Einleitung, du warst Kinderschutzbeauftragter im Fußballverband. Was ist denn so aus deiner Sicht der erste Schritt, wenn ich mich jetzt als Verein auf den Weg machen möchte, jetzt gemerkt habe, okay, das ist ein Thema, da sind wir vielleicht nicht gut, aber wir wissen es vielleicht auch gar nicht so genau. Wie gehe ich in die Umsetzung rein? Was mache ich so als erstes?
Ja, ich glaube, die Frage ist extrem wichtig. Es kommt natürlich darauf an, welche Rolle, welche Funktion habe ich im Verein. Aber grundsätzlich, das kann man, glaube ich, für viele sagen, ist erstmal wichtig, sich Mehrheiten zu suchen. Also im Verein dafür zu werben, warum das Thema wichtig ist, das vielleicht auf einem Trainerabend, auf einer Vorstandssitzung vorzustellen. Es gibt ja auch bestimmte Anreize dafür, sich ein Schutzkonzept zu geben. Auch das kann ja dann so eine kleine Side-Note sein dafür. Zum Beispiel im Berliner Fußballverband ist es aktuell so, dass bestimmte Fördermittel dann einfach daran geknüpft sind, dass du ein Schutzkonzept einreichst. Aber vereinfacht gesagt, für mich wäre das allererste, dass ich mir Personen im Verein, im Vorstand suche, mit denen ich über das Thema rede, die ich ein bisschen versuche, davon zu überzeugen. Das ist dann in der Regel auch nicht schwer. Genau, das wäre das Erste.
Aber wann ist denn der Zeitpunkt normalerweise im Verein, dass sowas auf die Tagesordnung kommt? Also ist das wirklich etwas, was proaktiv aus deiner Erfahrung in Vereinen angegangen wird? Oder ist es so, dass das eigentlich immer dann zum Thema wird, wenn es schon Probleme gibt oder zu, ich sag mal, schwierigen Situationen gekommen ist?
Man kann schon sagen, eher Letzteres, ne? Also in meiner Erfahrung dann, die ich als Kinderschutzbeauftragter des Sächsischen Fußballverbands gemacht habe, wurden Schutzkonzepte auch oft als Resultat der Aufarbeitung aus einem bestimmten Fall aufgestellt, dass sich da Kinder, Jugendliche, Elternteile, wer auch immer beim Verein gemeldet hatten oder bei mir gemeldet hatten, über Grenzverletzungen berichteten und dann geht man eben bestimmte Bausteine eines Schutzkonzepts durch und das führt dann dazu, dass das dann auch mal in der Vorstandssitzung auf den Tisch kommt oder in der Trainersitzung angesprochen wird. Das sind ja dann die Sachen, die dazu führen, dass so ein Schutzkonzept gelebt wird. Aber ja, Martin, du hast vollkommen recht, in der Praxis eher so, dass es dann aus Fällen resultiert. Das stimmt schon.
Ich frage deswegen, weil du ja gerade gesagt hast, dass du das auf die Tagesordnung bringen möchtest. Und im Verein ist es ja meistens so, wir haben ja alle zu wenig Zeit. Wir wissen nicht genau, wie wir am besten das nächste handeln sollen. Und das ist so ein Thema, glaube ich, da haben viele so dieses Verständnis von, ja, ist wichtig, aber eigentlich haben wir damit ja gar kein Problem. Deswegen, das machen wir mal, wenn wir Zeit haben oder wenn jemand sich da findet und ich gefühlt damit keine Arbeit habe. Und ich glaube, es ist wichtig auch, dass Verbände natürlich zunehmend da oder auch Sportbünde zunehmend zu der Erkenntnis kommen, dass Fördermittel daran geknüpft sind. Das ist auch, glaube ich, ein guter Weg. Aber auch da muss man natürlich sagen, ist es die Frage, ob es die richtigen Vereine trifft. Weil die Leute, die wiederum Fördermittel abrufen, sind wiederum Vereine, die eher Kapazitäten haben, sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Und ohne da jetzt eine Zahl zu nennen, aber ich würde mal sagen, dass die überwiegende Anzahl der Vereine immer noch das Problem hat, dass sie genau in diese Situation gar nicht kommt, nämlich Fördermittel zu beantragen und sich damit zu beschäftigen. Und wenn sie die beantragen, vielleicht nicht genau für das Thema.
Absolut. Das große Thema Ehrenamt, ne? Also das ist, wenn wir da jetzt mal weiterdenken, diese Tatsache, dass einfach sehr, sehr viele Vereine, ich glaube im Sportentwicklungsbericht sind es irgendwie 16% der Vereine, die beschreiben, dass die Besetzung von ehrenamtlichen Funktionen existenzbedrohend für sie selber ist, für den Verein so. Und das führt halt auch dazu, dass, wie du es schon beschrieben hast, dass Kinderschutz an sich erstmal so ein bisschen nach hinten geschoben wird, weil gesagt wird, okay, wir haben da kein Thema mit, bei uns sind die Leute super, bei uns fühlen sich alle wohl. Und wenn man das aber anders betrachtet, potenzielle TäterInnen es natürlich auch viel, viel einfacher haben, in dem Verein in eine Funktion zu kommen, weil ohnehin gesagt wird, okay, wir brauchen dringend einen, der die F-Jugend trainiert, wir brauchen dringend einen, der sich irgendwie am Wochenende als Betreuer hinstellt. Das heißt, da schaue ich dann in vielen Fällen, natürlich nicht in allen, aber bestimmt in vielen Fällen als Vorstand, als Vorsitzender nicht so genau hin, wen ich da einstelle, weil ich erstmal dringend einen brauche. Das glaube ich schon.
Das ist ein spannendes Ding eigentlich, weil wir dadurch natürlich so ein bisschen dieses Tabuthema noch irgendwie schlechter dastehen lassen, weil wir so ein bisschen die Einflugschneise erhöhen können und, wie du schon sagst, manchmal gar nicht so den Fokus drauflegen. Und weil das Thema eben so ein bisschen tabuisiert ist, du hast gerade selber gesagt, naja, das ist woanders, aber nicht bei uns, ne? Das ist so vor der eigenen Tür gekehrter Dreck und so. Von daher vielleicht, wenn du sagst, du hast mit Fällen in der Vergangenheit zu tun gehabt. wenn man das aufarbeitet, gibt es da irgendwelche Warnzeichen möglicherweise, die ich als Verein erkennen kann? Also auch wenn ich sage, Schutzkonzept, ja gut, da kümmere ich mich mal drum, dieses man müsste mal, aber gibt es irgendwelche Warnzeichen, wo ich dann absolut drauf gucken muss? Also irgendwie, wenn ein Trainer vielleicht nur 3-4 Monate bleibt oder sonst irgendwas, oder wenn ich so einen habe, in Anführungszeichen, der schon bei 5 Vereinen vorher Trainer war, gucke ich da dann lieber nochmal hin, oder ist das viel zu viel Generalverdacht?
Das, was du beschreibst, ist ja tatsächlich so ein gängiges Vorgehen von TäterInnen, dass du eben in einem Verein nicht mehr weitermachen darfst, weil da eben Dinge vorgefallen sind, die komplett Grenzen überschreiten, und dann suchst du dir einen neuen Verein. Und das ist natürlich auch, dann spielen in Deutschland da Themen wie Datenschutz rein, dann darfst du als Landesverband keine Listen führen, wo du solche Menschen aufführst, weil das würde dann gegen die Persönlichkeitsrechte verstoßen. Das heißt, das ist dann für solche Leute sehr, sehr einfach, sich einen neuen Verein zu suchen. Da wiederum stoßen sie sehr oft auf offene Türen, weil gesagt wird, wie gesagt, wir brauchen unbedingt einen. Und dann ist es halt auch natürlich ganz, ganz schwer, in Informationen ranzukommen. Wenn sich jetzt nicht zum Beispiel, das ist passiert natürlich auch, der Vorsitzende vom ersten Verein hinsetzt und den nächsten Verein anruft, weil er das zum Beispiel mitgekriegt hat. Aber das, was du beschreibst, ist, glaube ich, eine gängige Praxis, ja.
Gibt es denn irgendein Warnzeichen, so was man zwischendurch mitnehmen kann, wo man sagt, oh, ich müsste vielleicht doch nochmal genauer hingucken?
Du zielst jetzt speziell auf FunktionsträgerInnen ab, oder, im Verein? Weil du kannst es natürlich auch aus Kindersicht betrachten. Mhm. Wenn du die Kinder und Jugendlichen bei dir auf dem Platz regelmäßig siehst, dann stellst du natürlich fest, okay, die sind irgendwie extrem in sich gekehrt, haben ihr Verhalten von innerhalb sehr kurzer Zeit stark verändert, sehen vielleicht vernachlässigt aus, haben nicht die wetterangemessene Kleidung an, solche Sachen. Weil natürlich Kindeswohlgefährdung jetzt nicht nur von Vereinsaktiven ausgehen, sondern natürlich auch aus dem eigenen häuslichen Umfeld kommen. Und das sind sogar die meisten Fälle. Aber du spielst wahrscheinlich eher auf Menschen ab, die im Verein arbeiten, richtig?
Ja, aber ich fand den Hinweis trotzdem wichtig. Also auch da sensibel für zu sein. Wir sind ja auch ein Schutzort quasi, oder wollen das ja oftmals sein. Und dementsprechend auch ja, das. Aber natürlich, ne, als Vereinsfunktionär, als Vorstand, habe ich natürlich eine gewisse Verantwortung auch für die Menschen, die sich bei mir betätigen. Von daher gerne auch, wenn du irgendwas hast, was mir auffallen sollte, worauf ich hinachten sollte, dann gerne.
Also wir können es ja mal so angehen, was man als Vereinsvorstand auf jeden Fall immer machen sollte, wenn Menschen sich bei einem melden, die irgendwie in eine Funktion in der Mannschaft kommen wollen, Trainer werden wollen, dann lässt man sich natürlich immer erstmal das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis zeigen, kann da Einsicht nehmen. Ne? Ich glaube, man darf das nicht abspeichern, nicht ablegen, aber zumindest Einsicht nehmen. Und wenn da bestimmte Straftaten aufgeführt sind, nach, ich glaube, Paragraph 178 Strafgesetzbuch, müssten wir aber nochmal nachrecherchieren, dann ist das natürlich ein Zeichen, dass man denjenigen nicht beschäftigt. Was man auch tun kann, ist natürlich beim Landesverband anrufen, ob es da Vorfälle gab so. Dann gibt es bestimmt auch Personen am Telefon, die einem das gegenüber äußern. Und ansonsten, das hast du, glaube ich, auch in der Frage dann schon beschrieben, wenn es eben Menschen gibt, die den Verein in kurzer Zeit relativ häufig wechseln, so in 1-2 Jahren irgendwie den dritten Verein, aber schon alles ohne Wohnortwechsel und sowas. Das sind dann natürlich Warnzeichen. Ohne jetzt, das ist natürlich auch immer wichtig, man stellt niemanden unter Generalverdacht. Das ist einfach nur eine Pflicht, die man erfüllt als Vereinsvorstand, weil man natürlich auch den Menschen gegenüber eine Fürsorgepflicht hat, einfach, die bei mir aktiv sind.
Ja, und ich glaube, genau der Punkt ist wichtig. Auch nochmal jetzt für dich als Zuhörer da draußen. Wir wollen jetzt nicht den Generalverdacht hier machen und den Eindruck erwecken lassen. Aber genau da kannst du einen Fehler machen, wenn du nicht gut kommunizierst. Also wenn du das Thema aufgreifst und quasi nicht das kommunizierst, was Clemens gerade gesagt hat, von wegen, wir haben eine gewisse Fürsorgepflicht, wir wollen das natürlich machen, das ist ein wichtiges Thema. Wenn du da den falschen Schritt machst, beziehungsweise deine Leute sagen, ja, jetzt, wir brauchen jetzt alle Führungszeugnisse hier, ne? Ihr seid jetzt alle irgendwie, jetzt Kinderschutz und so. Ja, damit verscherzt du es dir möglicherweise bei den Engagierten, die logischerweise nicht den Dreck am Stecken haben. Und das muss man auch ehrlicherweise sagen, wir suchen hier die 1-2 schwarzen Schafe. Ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt 98% sage oder so von den Leuten, die keinen Dreck am Stecken habe, dann liege ich wahrscheinlich gar nicht so falsch. Ne? Also auch da ganz wichtig, diesen Eindruck nicht entstehen lassen, dass da jetzt irgendwie Generalverdacht ist, sondern eine gute Kommunikation aufbauen.
Das haben wir ja über Eltern schon gesprochen und über Übungsleiter. Ich habe mal noch ein anderes Thema, weil ja auch Kinder oder Jugendliche gefährlich für Kinder oder Jugendliche sein könnten. Wir reden vom Mobbing, wir reden aber gegebenenfalls auch von schlimmeren Dingen. Ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, das kriegt man ja relativ öffentlich mit, auf dem Platz, in der Kabine, durch Hörensagen, vielleicht auch durch schulische Kontakte. Jetzt sagen wir mal, wir haben eine Mannschaft und da gibt es so zwei Leute, wo man weiß, dass die problematisch sind. Ich formuliere es mal so rum. Wie geht man denn damit um? Weil soll man die jetzt aus der Mannschaft werfen? Soll man die zum Gespräch bringen? Redet man da mit den Eltern? Was macht man denn in solchen Situationen?
Ja. Ich habe jetzt schon durch die Fragestellung habe ich schon ein paar Gedanken im Kopf, die ich gerne mal äußern würde. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du dieses Thema ansprichst, eine Peergewalt, also Kinder untereinander in der gleichen Mannschaft. Und das wird natürlich auch immer relevanter, wenn man so auf soziale Medien oder sowas abzielt oder auf Digitales, Smartphones und sowas. Jetzt sagst du, das kriegt man ja bestimmt relativ einfach mit. Ich glaube, was bei Snapchat, was in WhatsApp-Gruppen passiert, das kriegen wir schon mal gar nicht mit als Trainer. Und was wir auch nicht unbedingt hundertprozentig mitkriegen, ist die Art und Weise, wie sie in der Kabine miteinander umgehen. Weil das ist ja dann auch ein Bestandteil des Schutzkonzepts, Verhaltensregeln für Trainer. Du bist in der Kabine als Trainer heutzutage eigentlich nur noch, wenn du eine Ansprache hältst, wenn du irgendwie aufs Spiel vorbereitest, aber nicht, wenn sich die Kinder und Jugendlichen umziehen. Das heißt, was da passiert, wie sie in der Dusche miteinander umgehen, ob sie sich gegenseitig mobben, so, das kriegst du auch erfahrungsgemäß tatsächlich erst relativ spät mit, weil es natürlich auch eine Hemmschwelle ist, wenn sich Kinder und Jugendliche dem Trainer gegenüber öffnen sollen oder dem Kinderschutzbeauftragten. Das ist ja dann vielleicht auch noch ein Thema, was wir gleich ansprechen. Das heißt, es ist gar nicht so einfach zu sehen. Jetzt komme ich auf die Frage zurück, die war ja konkret, was tut man, wenn man irgendwie ein, zwei Leute in der Mannschaft hat, die andere Kinder mobben, die sich irgendwie nicht an Mannschaftsregeln halten, dann habe ich die Erfahrung gemacht, jetzt nur als Trainer mit meinen eigenen Teams, das ist sehr, sehr, ich trainiere Kinder, ne? Also 11-Jährige, 10-Jährige, so, da funktioniert es noch, wenn du als Gruppe das ansprichst, wenn du irgendwie sagst, ey Leute, wir haben gemeinsame Werte, wir haben uns auf gemeinsame Regeln geeinigt. Wer das nicht tut, kriegt natürlich eine Konsequenz. Also jedes Fehlverhalten hat eine Folge. Und dann erklärt man das transparent, dann kommuniziert man das und dann muss man dann aber auch konsequent sein. Also Trainingsausschluss, am Wochenende nicht mitspielen, je nachdem, was halt passiert ist, wie schwer das Vergehen war. Und ich finde, im Kinderfußball, jetzt schließen wir den Kreis, ist es auch extrem wichtig, die Eltern mitzunehmen. Also transparent zu kommunizieren, vielleicht doch nochmal einen Elternabend zu machen. Das ändert sich dann vielleicht, wenn, keine Ahnung, wenn die C-Jugend anfängt, die Jungs 13, 14 sind oder sowas. Aber im Kinderfußball ist das erfahrungsgemäß schon sehr, sehr wichtig.
Ja, daran anschließend so ein bisschen, du hast gesagt, wir wollen die Leute mitnehmen. Jetzt haben wir ganz am Anfang mal gesagt, der erste Schritt ist, sich die Agenda mal anzugucken und vielleicht Kontakt aufzunehmen. Wie gehe ich denn jetzt konkret so ein bisschen da an das Thema ran? Also ein Konzept zu erarbeiten, was gucke ich mir da genau an und wie schaffe ich denn, dass das Ganze auch gelebt wird am Ende?
Es gibt natürlich so bestimmte Bausteine für ein Kinderschutzkonzept, also erstmal die Formalien, erweitertes Führungszeugnis einsehen, dann einen Ehrenkodex, also dass halt drin steht, wir setzen uns für das Wohl von Kindern und Jugendlichen ein, bietet sich auch übrigens sehr gut an, das Ganze in die Satzung zu integrieren, ne, weil man dann auch immer was hat, worauf man Bezug nehmen kann, wenn es irgendwie, warum sollen wir jetzt schon wieder einen Verhaltensleitfaden unterschreiben, warum soll ich alle 2 Jahre zum Amt rennen, so, dann kann man immer sagen, ey Leute, das haben wir in der Satzung verankert. Und dann, was aus meiner Sicht so ein bisschen der essentielle Baustein einfach ist, auch wenn natürlich alle irgendwie ihre Berechtigung haben, ist der Verhaltensleitfaden für Trainer. So, dass man sich halt hinsetzt und guckt, okay, wie verhalten wir uns, wenn die Kinder sich umziehen, wenn sie duschen, welche Formulierungen finden wir gut, wie geht's mit Schimpfwörtern, lauten Ansprachen so. Das ist natürlich ganz, ganz schwierig, das irgendwie in klare Formulierungen, in so ein Verhaltensleitfaden zu packen, ohne dass sich da alle total eingeengt fühlen. Aber ich finde, es sollte zumindest klare Leitplanken geben, die eingehalten werden. Wie sieht's mit Begrüßung, Verabschiedung aus, mit Ritualen, welche Gefahren liegen da drin? Das einfach mal offen, transparent bei einem Trainerabend ansprechen. Idealerweise, wenn es nicht gerade einen Fall gibt, wenn es nicht gerade irgendwo brennt, weil dann ist das Thema natürlich immer extrem explosiv und sensibel. Aber das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Daran anschließend gleich mal die Frage, wie definiere ich denn diese Grenzen, die du gerade genannt hattest? Also es gibt ja durchaus auch Menschen, die vielleicht Dinge auch anders interpretieren oder vielleicht auch anders damit umgehen würden. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Mannschaften denken, die haben ja durchaus ihre eigenen Rituale, da ist vielleicht für den einen oder anderen das eine noch okay, für den anderen vielleicht auch schon nicht mehr. Hältst du es dann sinnvoll, zum Beispiel für einen Verein ganz einheitlich die Grenzen zu ziehen, damit es allen klar ist? Sagst du, es gibt Freiräume, die du den einzelnen Bereichen gewähren würdest, je nachdem, wie sie es halt haben wollen. Also ich ich stelle mir auch diese Diskussion über Grenzen sehr, sehr schwierig da vor. Also das geht ja schon dabei los bei der Anrede zum Beispiel. Es gibt ja in der Gesellschaft, sag ich mal, unterschiedliche Definitionen davon, wie man mit Leuten sprechen sollte. Sag ich mal, es gibt Leute, die sind rauer vom Ton, nenne ich das jetzt mal. Dann gibt es Leute, die sind sehr politisch korrekt unterwegs. Für den einen kann das eine ja schon Einschränkung sein, für den anderen ist das aber eine klare Grenze, die überschritten wird. Also du verstehst so ein bisschen, was mein Problem ist. Wie, ja, wenn man jetzt im Verein ist und diese Entscheidung treffen muss, wie macht man denn das am besten? Also wie kriegt man die Leute so an einen Tisch und setzt das dann so um, dass man sagt, okay, das sind Grenzen, mit denen können wir alle leben und an die halten wir uns jetzt?
Ja, extrem schwierige Frage und trotzdem sehr, sehr wichtig. Ich glaube, erstmal ist wichtig, klar zu haben, dass Kinderschutz und Grenzen, über die wir bei Schutzkonzepten reden, deutlich über das hinausgehen, was Strafrecht ist. Also nur weil eine Handlung nicht strafrechtlich relevant ist, heißt das nicht, dass es für uns als Sportverein okay ist, wenn wir so mit Kindern und Jugendlichen umgehen. Das ist, glaube ich, erstmal der erste Leitsatz. Und dann würde ich, wenn ich jetzt gerade Vorsitzender wäre und die Aufgabe hätte, ein Schutzkonzept zu erstellen in einem Verein, würde ich mich eigentlich nicht mehr vorher hinsetzen und das ist konkret der Verhaltensleitfaden, den ich durchbringen will und den stelle ich jetzt meinen Leuten vor und dann haben die das zu unterschreiben, sondern ich finde dieses Top-Down einfach bei Schutzkonzepten nicht so effektiv, wie wenn man sich wirklich hinsetzt, bestimmte Situationen einfach mal skizziert und dann als Trainerstab drüber redet, wie wollen wir das handhaben. Dann gibt's, natürlich sollte da nicht rauskommen, wenn die E-Jugend duscht, dann sind wir auf jeden Fall in der Dusche dabei, weil sonst prügeln die sich ja alle. Das ist nicht das Ergebnis, was passiert. Also da ziehe ich dann schon eine Grenze, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine, ne? Dass man das kooperativ erarbeitet mit dem Ziel, dass dann am Ende auch möglichst viele dahinterstehen. Bestimmt wird es nicht gelingen, irgendwie alle abzuholen und bestimmt macht es in vielen Fällen auch Sinn, das nach Altersbereichen einfach zu differenzieren. Ne, je älter Kinder und Jugendliche werden, desto freier sind sie dann in dem Verhalten und können vielleicht auch schon eher kommunizieren, was uns nicht gefällt. Wichtig ist aber auch, wenn wir über 16-, 17-, 18-Jährige reden, auch die werden natürlich niemals zum Betreuer, zum Trainer hingehen und sagen, ey, dass du mich die ganze Zeit umarmst, das passt mir nicht, weil das natürlich immer noch ein Machtgefälle ist. Ich glaube, dieses Wort hat Pascal in der Einleitung schon erwähnt. Der Trainer ist immer die Person, die am Wochenende entscheidet, ob ich spiele oder nicht, wie ich im Training behandelt werde, ob ich gerne zum Training komme oder nicht. Da habe ich als Trainer einfach einen riesigen Einfluss drauf. Egal, welche Altersklasse ich trainiere. Und das muss ich dann immer wieder bewusst haben. Aber trotzdem, jetzt komme ich darauf zurück, macht es, glaube ich, schon Sinn für Trainer von älteren Mannschaften, das einfach ein bisschen lockerer zu handhaben als bei Kleinen. Das ist ja dann auch nachvollziehbar.
Und genau an der Stelle, wichtiger Punkt, glaube ich auch nochmal, so eine Kultur, so eine Haltung im Verein zu entwickeln, dass die Kinder und Jugendlichen eben trotzdem sich jemandem anvertrauen können. Also dass es eine Person gibt, eine Vertrauensperson gibt, die eben dann nicht der Trainer oder Betreuer ist oder so, die man ansprechen kann oder die muss bekannt sein. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Faktor, dass man eben nicht nur darauf hofft, in Anführungszeichen, dass die Regeln, die wir aufgestellt haben, dass sie funktionieren, sondern eben auch, dass die Dinge, die nicht aufgeschrieben sind, oder wir hatten gerade das Thema Grenzen, ne, dass man natürlich auch Grenzen so ein bisschen individuell natürlich hasst. Also auch da wird sicherlich mal etwas Sachen geben, wo man sich denkt, also ganz klassisch, ich mache das Beispiel einfach mal, bei uns in der Mannschaft, im Fußball war das früher gang und gäbe, dass man irgendwie mal so einen Klaps auf den Hintern gekriegt hat nach der Halbzeitpause. Ein bisschen motivierend, wo ich mir auch denke, heute, das ist, glaube ich, nicht mehr ganz okay. Ja, also war damals vielleicht nicht okay, aber war halt so. Das sind so Dinge, Grenzen. Ne? Und wenn du da jemanden hast, dem du dich anvertrauen kannst, wo du sagst, naja, also für 80% ist es okay, für mich ist es nicht okay, von daher spreche ich drüber. Und dann führt es zu einer Aktion. War jetzt keine Frage, sorry, Clemens.
Aber ich glaube, es ist sehr, sehr gut, dass du dieses Thema Grenzen ansprichst, weil das Beispiel, was du gebracht hast, verdeutlicht halt, dass es sehr, sehr individuell ist. Und auch heutzutage sieht man das Beispiel, was du beschrieben hast, den Klaps auf dem Hintern, noch auf sehr, sehr vielen Fußballplätzen. Ich würde behaupten, wenn ich jetzt einfach Samstag losgehe und mich hinstelle, egal ob es jetzt in der D-, C-, B-Jugend ist, das passiert einfach. Und das ist dann natürlich eine Sache, wo man sich auch, wenn man als Trainer jetzt 10, 15 Jahre im Fußball arbeitet oder im Sport arbeitet, da kann man sich natürlich auch entwickeln. Weil sich das auch ändert. Natürlich war das einfach vor 10 Jahren oder als ich angefangen habe als Trainer eine andere Nummer. Wir hatten jetzt auch im Verein irgendwie das Gespräch. Es gibt natürlich Trainer, die während ihrer Trainerausbildung noch gesagt gekriegt haben, ey, Aufsichtspflicht bedeutet, dass du im Raum dabei bist, auch in der Kabine so. Und das hat sich einfach verändert und deshalb lohnt es sich, über dieses Thema zu reden. Und dann das Beispiel, was du bringst, zeigt ja, so wie du es beschrieben hast auch, Grenzen empfindet jeder anders und trotzdem müssen wir irgendwie als Verein einen Leitfaden, eine klare Linie festlegen, wo sich jeder bei wohlfühlt, wo nicht das Risiko entsteht, dass ich bestimmte Dinge als Spieler nur mit mir machen lasse, damit der Trainer zufrieden mit mir ist und nicht denkt, boah, der ist total abweisend oder so. Genau, deshalb gutes Beispiel.
Und gleichzeitig, das hast du auch gesagt, geht es darum, mit den Leuten zusammen sich über die Grenzen beziehungsweise über das, was dann als Aktion daraus folgt, sich Gedanken zu machen. Du hast nicht top-down, also der Vorstand oder wer auch immer schreibt jetzt mal drei Sachen aus dem Internet zusammen und die gelten ab morgen, sondern eben auch Beteiligung mitzunehmen und das eben auch gut zu kommunizieren. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Takeaway-Learning für die Menschen da draußen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Kommunikation, die Art und Weise, wie man es dann den Aktiven rüberbringt, ist extrem entscheidend. Ne? Wir hatten das Thema Generalverdacht, dann das Thema Ehrenamt. Wir müssen sowieso schon so viele Dinge beachten und es wird immer unattraktiver. Warum soll ich das auch jetzt noch machen? Das ist einfach sehr, sehr wichtig, das zu besprechen, das anzusprechen. Natürlich sind die Punkte, die dann von den Ehrenamtlichen, von den Aktiven gebracht werden, alle absolut richtig und nachvollziehbar. Und trotzdem ist es halt einfach sehr, sehr wichtig, heutzutage sowas zu haben. Es ist halt auch ein Qualitätskriterium, ne? Also wenn ich meinen 8-jährigen Sohn, ich habe keinen, aber wenn ich einen hätte und einen Verein für den suchen würde, dann wäre das natürlich gehe ich auf den Platz und schaue, wie gehen die Trainer mit den Kindern um. Aber es ist auch sehr, sehr wichtig, gibt es da was Formales? Gibt es da eine Person, an die ich mich wenden kann, wenn es nicht funktioniert? Gibt es auch sichtbare, messbare Richtlinien, an die sich die Trainer zu halten haben? Und wenn das nicht passiert, dann ist es halt ein Verstoß. So, danach würde ich absolut gehen und ich glaube, das entwickelt sich auch gesellschaftlich gerade, dass es einfach immer mehr Menschen gibt, die danach gehen.
Absolut. Jetzt hast du gerade schon so ein paar Bausteine genannt, ne? Führungszeugnis, Trainerverhaltenskodex. Was gibt es noch, was möglicherweise Bestandteil vom Schutzkonzept sein könnte, so als Baustein?
Jetzt aus der Kalten auf die Schnelle auf jeden Fall die Verankerung des Themas in der Satzung. Dann ein Leitfaden, das klingt jetzt ein bisschen doppelt, ist aber was ganz anderes, für das Verhalten im Verdachtsfall. Also was tue ich, wenn wirklich sich jemand an uns als Verein wendet oder wenn der LSB auf einmal mit der Kinderschutzbeauftragten kommt und sagt, ey Leute, ihr habt hier ein Thema, wie gehe ich dann vor? Wann wird wer informiert? Wer ist zuständig? Wie kommuniziert man das nach außen? Das ist eine Sache, die halte ich für extrem essentiell einfach. Das musst du in der Schublade haben, damit du nicht komplett ins Schwimmen kommst, wenn es dann mal soweit ist. Ne, wir haben am Anfang so ein bisschen über Zahlen gesprochen und ich glaube, was daraus hervorgeht, ist, es wird einfach immer wahrscheinlicher, dass man im Laufe des eigenen Vereinslebens mal mit sowas konfrontiert wird und dann nicht aus allen Wolken zu fallen und zu gucken, auf wen rufe ich jetzt an und wem kann ich das überhaupt sagen und wem nicht, weil natürlich das Thema Rufmord, Verleumdung steht auch im Raum, sprechen wir vielleicht auch noch drüber. Deshalb ist es extrem wichtig, sowas zum Beispiel in der Schublade zu haben. Jetzt habe ich nur einen weiteren Baustein genannt, aber da können wir jetzt auch wieder eine Stunde drüber reden.
Ja, das können wir gerne machen. Aber ich würde trotzdem da jetzt gleich einmal drauf anschließen wollen. Wir sind uns ja, glaube ich, einig, dass das Schutzkonzept aus verschiedensten Bausteinen bestehen muss. So. Und nur wenn ich die entscheidenden Bausteine in meinem Verein zusammensetze, habe ich eigentlich ein wirklich gutes Schutzkonzept. Wenn ein oder zwei entscheidende Bausteine fehlen, dann habe ich so viele Lücken wiederum im System, dass es ja nicht so gut und so einfach funktioniert am Ende des Tages. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie kann ich denn erstmal kontrollieren, ob ich denn alle Bausteine habe, die relevant für mich sind? Und das zweite ist, wie kann ich dann auch überprüfen, dass sie funktionieren? Also das eine ist ja, das zu erstellen, auch Personen zu benennen und Konzepte in der Schublade zu haben. Aber ob sie dann am Ende wirken, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja. Zwei echt gute Fragen. Ich glaube, die erste ist, es ist, glaube ich, ein Trugschluss zu sagen, wir stellen jetzt hier im Verein, im Vorstand, in der Arbeitsgruppe, wie auch immer, ein perfektes Schutzkonzept auf, was super funktioniert, dann hauen wir das raus und dann machen wir einen Haken dran und sind fertig. Sondern die Sache lebt natürlich auch so ein bisschen davon, dass man Erfahrungen macht, dass man Dinge anpasst. Und wenn man dann merkt, ey, was jetzt richtig cool wäre, wären zum Beispiel noch Schulungen für die Kinder, die wir haben oder Schulungen für die Eltern. Okay, an wen können wir uns da wenden? Wir ergänzen das. Ne? Einmal im Jahr werden alle Mannschaften durch bestimmte Expertinnen geschult, könnte ja ein Teil sein. Und die zweite Frage ist, finde ich, sehr, sehr schwierig. Also woran merkt man, dass es funktioniert? Auch da Thema Trugschluss, hier bei uns meldet sich niemand, wir hatten so einen Fall noch nie, deshalb haben wir das Thema nicht, deshalb läuft es super. Man kann es ja auch andersrum sehen, ne? Wenn man keine guten Beauftragten hat, wenn man das Thema einfach nicht selber setzt im Verein, keine Kultur des Hinsehens, also niemand interessiert sich dafür, natürlich meldet sich dann niemand, natürlich sind die Kinder und Jugendlichen dann mit allem einverstanden, was die Trainer machen. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie Fallzahlen ein Kriterium sind, dass man gute Arbeit macht, aber wenn man es schafft, mit den Vereinsmitgliedern in Austausch zu kommen, vielleicht auch mit Kindern und Jugendlichen darüber zu sprechen, das ist, glaube ich, ein Indikator, woran man erkennen kann, dass es funktioniert, wenn einfach Kinderschutz ein Thema ist. Wenn man es schafft, dass sich Kollegen vielleicht auf bestimmte Verhaltensweisen ansprechen, ohne dass es komplett eskaliert, ne? Das kann ja auch, wie gesagt, man entwickelt sich als Trainer und wenn man das auf sachlicher Ebene schafft, dann ist das einfach ein Feedback, was einen weiterbringt. Das ist eine Sache, daran erkennt man, dass es läuft, würde ich jetzt sagen.
Hast du denn aus der Praxis mal ein Beispiel, wo es ein Schutzkonzept gab, aber es dann versagt hat? Und wenn ja, aus welchen Gründen?
In den Fällen, die ich im Kopf habe, ich werde jetzt keine Vereinsnamen, keine Leute.
Auf jeden Fall nicht, Datenschutz und das ist alles in Ordnung. Es geht nur wirklich um den Sachverhalt und wie die Konstellation war. Ja. Einfach damit die Vereine so ein Gefühl haben, okay, worauf muss ich achten, was ist ein Fehler, was ist anderen schon passiert. Das ist ja eigentlich das, was die Leute wissen wollen am Ende des Tages, weil sie genau das ja nicht falsch machen wollen, wenn sie es aufsetzen.
Ja, also die Regel ist, zumindest in meiner Arbeit, das ist bestimmt auch nicht repräsentativ, aber ich habe es sehr oft erlebt, dass Vereine einen Fall hatten, die vorher noch kein Schutzkonzept hatten. Das habe ich ja eingangs schon erwähnt, dass es dann eben daraus aus diesem ersten Fall entstanden ist. Ich habe aber auch schon Dinge erlebt, wo es eben den Schutzbeauftragten gab, der aber so weit weg war vom Team einfach oder der gar nicht bekannt war in der ganzen Mannschaft, dass sich dann niemand bei ihm gemeldet hat und dann hast du das irgendwie im SFV, also als Kinderschutzbeauftragter, vor denen gehört. So, da kann man dann natürlich draus schließen, warte mal, wenn dich die Kinder des Teams nicht kennen, dann ist diese Funktion des Kinderschutzbeauftragten auf jeden Fall nicht erfüllt. Und man muss aber auch sagen, das ist halt auch ein Ehrenamt, das ist extrem diffizil. Also ich glaube, es gibt wenig Leute, die sagen, hey, ich werde jetzt hier ehrenamtlicher Kinderschutzbeauftragter in meinem Verein, weil du dann natürlich, du hast wenig Kontakt mit Kindern und Jugendlichen, es werden auch nicht alle Leute zu dir rennen und sagen, super, dass du das machst. Und trotzdem ist es extrem wichtig. Ne? Jetzt sind wir bei Wertschätzung fürs Ehrenamt, wie kriege ich das als Verein kommuniziert, dass sich da alle wohlfühlen. Aber ja, mehr Fälle kann ich euch tatsächlich nicht nennen, weil so wie du es beschrieben hast, ist es mir dann auch noch nicht so oft passiert tatsächlich.
Und letztendlich ist das Framing vielleicht auch noch das Falsche. Also im Sinne von, wenn ich ein Schutzkonzept habe, dann erwarte ich doch eigentlich, dass Fälle aufgedeckt werden, die vorher vielleicht nicht aufgedeckt werden, weil wir das Thema thematisiert haben, weil wir einen Kodex ausgearbeitet haben und so weiter. Also das klingt jetzt auch wie so ein Teufelskreis, aber eigentlich ist es doch dann theoretisch gut, wenn solche Dinge dann aufgedeckt werden, als wenn sie nur im Dunkeln wabern. Oder was denkst du dazu?
Absolut. Also ich weiß nicht, ob wir eingangs das Wort Dunkelziffer hatten, aber natürlich ist es so, dass es viel, viel mehr Grenzverletzungen, Fälle gibt, die eben niemand erfährt, egal ob jetzt im Landessportbund, egal ob im Landesfachverband oder im Verein selber. Und dann ist es natürlich ein Zeichen für Qualität, wenn man über so eine Fälle ins Gespräch kommt. Wir reden nicht immer über strafrechtlich relevante Aktionen, aber wir reden einfach darüber, dass es Kinder gibt, die sich wohlfühlen müssen, dass jeder eigene Grenzen hat. Und wenn ich es schaffe, da irgendwie ein offenes Klima intern zu haben, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Deshalb, das kann man schon sagen, wenn man es schafft, über so eine Themen ins Gespräch zu kommen, dann ist man auf einem guten Weg.
Auf die strafrechtlich relevanten Dinge und auf die Verdachtsfälle gehen wir gleich nochmal kurz ein. Mich würde an der Stelle nochmal interessieren, weil ich ja fürs Ehrenamt da bin und du hast gerade gesagt, das ist jetzt nicht die beliebteste Position. Und die Vereinsstrategen da draußen, die jetzt zuhören, sind vielleicht auch nicht die richtigen, möglicherweise auch nicht, die das Thema im Verein vorantreiben und du hast mit Mehrheiten und so weiter. Gibt es so ein Profil? Wir reden ja viel über Talente und über, wie kann ich Leute auch einbinden? Gibt es irgendwie so ein Profil, wo du sagst, wenn du eine Person hast, die da und da Stärken hat, dann ist die zum Beispiel sehr gut geeignet oder gute Herausforderung, gute Voraussetzung natürlich, um bei uns zum Beispiel das Thema Kinderschutzbeauftragter zu übernehmen oder eben auch da tätig zu werden.
Ja, ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die einfach dazu führen, dass man sagt, okay, er, sie ist absolut geeignet dafür. Ich kann jetzt mal die beiden ehrenamtlichen Kinderschutzbeauftragten von Union bringen. Das sind halt zwei Leute, Cordelia und Thorsten, viele Grüße, die das tatsächlich hauptberuflich machen. Ne? Also die haben hauptberuflich im Kinder- und Jugendschutz zu tun und sind dann ehrenamtlich bei uns engagiert. So werden auf ganz vielen Plakaten im Verein gezeigt, da sind dann Kontaktdaten, die stellen sich auch vor bei uns. Das ist eine Sache, wo man dann natürlich sagt, Jackpot, wenn die das ehrenamtlich bei uns machen, ist super. Ich glaube, generell Menschen, die beruflich oder vielleicht auch in einem anderen Ehrenamt vorher schon mal mit Kindern und Jugendlichen zu tun hatten, die Lebenswelten kennen, vielleicht auch selber Kinder haben, das ist erstmal ein gutes Kriterium. Und dann, das ist es ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, da das ideale Profil zu finden, weil es immer darum geht, es müssen dich alle kennen, aber du darfst auch irgendwie nicht zu eng in der Mannschaft sein, du darfst eigentlich nicht im Alltag beteiligt sein, weil dann hängst du ja schon wieder mit drin so. Verwandte von Spielerinnen und Spielern ist auch immer so ein Thema, wenn die dann betroffen sind, ist es natürlich auch schwierig, dann die Eltern anzurufen. Und auf der anderen Seite müssen dich die Leute aber trotzdem kennen. Also du kannst jetzt auch nicht irgendwie nur einmal im Jahr dich auf den Platz stellen und sagen, ey, wenn es irgendwas gibt, dann meldet euch. Das, ne, um Nähe, Distanz ist jetzt ein falscher Begriff dafür, aber es geht natürlich darum, auch da das richtige Mittel zu finden.
Kann man denn den Kinderschutzbeauftragten auch in einer Light-Version quasi onboarden? Also bei euch, bei Union ist es ja sehr, sehr professionell auch aufgestellt, aufgrund der Tatsache, dass ihr halt Fußball-Bundesliga spielt. Oder vielleicht auch alternativ kann man es auch auf mehrere Personenschultern verteilen, auch inhaltlich. Also wir müssen ja immer wieder dran denken, wir versuchen ja immer hier flexibel im Podcast zu denken, Aufgabenverteilung, quasi Aufgaben aufbrechen, in kleinere Stückchen verteilen. Kann man das in diesem Job oder sagst du nee, weil das eigentlich ja was ist, wo man in Anführungszeichen nur da sein muss, wenn es brennt? Ist das so oder ist es so, dass man sagt, nee, der Kinderschutzbeauftragte hat ja eigentlich viel mehr Funktion, weil der muss sich ja auch darum kümmern, diese Konzepte weiterzuentwickeln, sich bekannt zu machen, mit Eltern zu sprechen, zwischen den Zeilen zu hören. Also wie schätzt du diese Position ein und wie kann man sie quasi verteilen?
Ja, hast du ja schon gut beschrieben. Ich glaube, dass es nicht so ist, dass Kinderschutzbeauftragte nur ans Telefon gehen sollten, wenn es brennt und ansonsten sind die das ganze Jahr nicht da. Ich halte es für sehr wichtig, das auf mehrere Schultern zu verteilen, wenn man die Möglichkeit hat. Genau wie so wie es natürlich super ist, dass man vielleicht drei Leute im Trainerteam hat und nicht nur einen, der alles macht. Das ist, glaube ich, extrem nachvollziehbar. Bei unserem Thema kommt natürlich noch dieses Thema Geschlechterrollen hinzu. Und natürlich macht es Sinn, wenn ich Jungs- und Mädchenmannschaften im Verein habe, dass ich eben auch eine weibliche und einen männlichen Kinderschutzbeauftragten habe. Ja, und dann, wie gesagt, sich einfach bei den Mannschaften vorstellen, regelmäßig dabei sein, Schulungsmaßnahmen durchführen, sowohl für Trainer als auch für Kinder. Ist ein extrem vielfältiger Job. Es gibt in Berlin natürlich auch, abgesehen von Union Berlin, super Beispiele dafür. Ich weiß nicht, ob ihr von Rowena Jorath gehört habt schon mal. Die ist jetzt die Kinderschutzbeauftragte im Berliner Fußballverband, auch ehrenamtlich, gleichzeitig noch bei Hertha 03 Zehlendorf und arbeitet aber auch beruflich, wie ich das schon erwähnt habe, im Kinder- und Jugendschutz. Also jetzt könnte ich die Liste noch weiterführen. Vielleicht tue ich Leuten Unrecht, wenn ich sie nicht erwähne. Aber das ist ein extrem vielfältiges Ehrenamt, wo man natürlich auch drin aufgehen kann. Jetzt habe ich mal ein bisschen Werbung gemacht dafür.
Das heißt aber auch, man muss sich schulen. Also ich höre daraus, dass wenn man sich dieses Ehrenamt annehmen sollte und man hat jetzt zum Beispiel keinen Background, weil man jetzt eine pädagogische Ausbildung hat und sich mit dem Thema anderweitig beruflich schon mal beschäftigt hast, heißt das schon, das ist nichts, was man mal so nebenbei macht, sondern da muss man sich schon dafür auch ein bisschen brennen, weil man sich fortbilden muss, auf Stand halten muss und quasi so ein bisschen der pädagogisch Verantwortliche dann für den Verein ist in dem Bereich.
Ja, ich kann ja mal kurz erzählen, wie das bei mir zustande gekommen ist, weil das beschreibt es dann, glaube ich, ganz gut, diesen grundsätzlichen Werdegang. Es war damals so, dass die Stelle beim SFV nicht besetzt war, dass die eben einen Kinderschutzbeauftragten gesucht haben, dass es ein Kinderschutzkonzept gab, was auf jeden Fall überarbeitet werden musste, auch in den Nachwuchsleistungszentren in Sachsen. Da sind wir dann auch noch drauf gekommen. Und dann, weil ich natürlich Fallzahlen kannte, weil mir das auch in Trainerschulungen begegnet ist, weil ich schon ein paar Jahre Trainererfahrung hatte, sowohl im Breitensport als auch im Leistungszentrum, fand ich das irgendwie sehr, sehr wichtig. Ich habe mich da reingelesen, eingearbeitet, viel informiert und dann aber auch irgendwann eine Schulung gemacht. Also so eine zweitägige Multiplikatoren-Schulung war dann das erste. Vom sächsischen LSB war das. Und dann gibt es natürlich noch vielfältige Angebote, auch in verschiedenen kleineren Themen sich da weiterzubilden. Aber das ist nichts, was man, auch wenn es ein Ehrenamt ist, du kannst jetzt nicht sagen, ich mache das jetzt und los geht's, sondern es ist schon was, wo man sich informieren muss, wo man sich austauschen muss, wo man sich auch schulen muss, ja, natürlich. So wie es ja bei Trainern auch ist, ne? So.
Und gleichzeitig aber wieder eine Möglichkeit, jemanden, der in diesem Thema wachsen möchte, auch eine Chance zu geben, sich selber zu entwickeln. Also ne, auch da Ehrenamt wieder als Persönlichkeitsentwicklung und eben aus der eigenen intrinsischen Motivation, ne? Entweder, wie du sagst, ich habe selber ein 8-jähriges Kind, was eventuell irgendwie in guten Händen sein soll. Ne? Das sind so Dinge, mit denen kann man immer auch wieder ein bisschen locken dann. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen die Brücke schaffen, wieder zur Umsetzungsphase. Jetzt haben wir ja geguckt, im besten Falle haben wir jemanden, der oder die lässt sich auch dann noch mal ein bisschen schulen. Umsetzungsphase mit den Bausteinen, die du beschrieben hast. kommunikativ begleitet natürlich. Ne? Also meine TrainerInnen und Übungsleitungen und so weiter habe ich alle mit im Boot geholt. Du hast selber auch schon gesagt, das Thema mit der Realität, das Ganze zu challengen, ist ein bisschen schwierig. Also wenn das dann irgendwann steht, dann wissen wir erstmal nicht, wo wir stehen. Aber wie ist das tägliche Doing dann? Also was ist so das, du hast gerade gesagt, der Kinderschutzbeauftragte soll irgendwie präsent sein, soll nicht zu nah dran sein, nicht zu weit weg sein. Wenn ich diese Phase des Schutzkonzeptes hinter mir habe, wie gehe ich in das tägliche Doing rein?
Ich fange mal beim Anfang der Frage an. Du hast ja irgendwie beschrieben, okay, die Frage, ist es jetzt ein gutes Konzept oder nicht? Haben wir da gute Arbeit gemacht oder nicht? Kann man sich natürlich auch von ExpertInnen beantworten lassen, wenn man das eben an den LSB schickt oder SafeSport in Berlin, SafeSport e.V., richtig super Sache. Die haben eine Juristin und eine Psychologin, die beraten können. Also natürlich kann man sich externe Hilfe holen und ich glaube, das ist in dem Thema auch total wichtig. Und dann, ja, dieses tägliche Doing, ich glaube, es ist ein Thema, was immer wieder aktiv gesetzt werden muss, wo man sich immer wieder zu ermutigen muss, dass man das angeht, weil es einfach nicht reicht, das einmal im Jahr auf irgendeiner Trainersitzung anzusprechen und dann einen Haken dran zu machen. Hier, ihr müsst jetzt alle wieder eure erweiterten Führungszeugnisse einreichen, sondern jetzt wiederhole ich mich ja, es hilft einfach, da im Alltag drüber zu reden mit Kolleginnen und sie dafür sensibel zu machen oder sich auch selber sensibilisieren zu lassen. Das ist dann, glaube ich, das Entscheidende.
Und jetzt kommt der unangenehme Fall, es meldet sich jemand bei mir. Es gibt also einen Verdachtsfall. Wie gehe ich damit um am besten? Da habe ich ja, ich habe einen Leitfaden.
Ist ja immer die Frage, wer meldet sich? Also Spieler, Eltern, jemand von extern und welche Rolle hast du im Verein? Bist du Vorstand, bist du Trainer, bist du vielleicht sogar gar nicht beteiligt an der ganzen Sache? Ich glaube, es ist wichtig, sich Vertrauenspersonen im Verein mit ins Boot zu holen. Wenn ich nicht selber der Kinderschutzbeauftragte bin, sondern das irgendwie als Trainer gehört habe, dann ist das natürlich die erste Person, an die ich mich wende. Dann hole ich meinen Verhaltensleitfaden aus der Schublade oder meinen Leitfaden für den Verdachtsfall und gucke, okay, wir haben da definiert, es gibt irgendwie im LSB, im Fachverband, gibt es eine Person, die sich hauptberuflich damit beschäftigt. Dort rufe ich an und dann ist es Kommunikation. Dann geht es eben darum, transparent vorzugehen, denen den Fall genau zu schildern. Was die Leute auf jeden Fall immer zuerst sagen werden, ist dokumentieren. Ne? Also wer hat sich bei euch gemeldet, wann war das, was waren die Gesprächsinhalte, worum ging's? Und dann führt man Tabellen. Das ist ein bisschen Sisyphos-Arbeit, aber es ist wichtig, das zu machen. Also natürlich ist es unangenehm, das aufzuschreiben, aber jetzt auch aus der eigenen Erfahrung, wenn man sich 5 Monate später nochmal hinsetzt und das Fälle werden ja auch aufgearbeitet und man guckt dann danach im Verein hin, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Und mit mehreren Monaten Abstand ist man überrascht, was man da liest und wie klar dann doch die Sachverhalte sind. Ne? Aus der Vogelperspektive mit ein bisschen Abstand draufzuschauen, das macht dann schon immer was. Und genau das ist ja dann das, was ExpertInnen tun, wenn sie eben diese Dokumentation vorgelegt kriegen und wir als Vereinsaktive fragen, wie ist eure Einschätzung dazu, was sollen wir tun? Und ich in meiner Funktion, egal ob als Trainer oder Schutzbeauftragter, ich habe eigentlich immer sehr, sehr engen Austausch mit Menschen gehabt, die noch viel tiefer im Thema waren als ich und mich dann einfach daran gehalten, was die gesagt haben. Das heißt, da ist es wichtig, Kontakte zu haben und zu wissen, an wen man sich wenden kann.
Dann machen wir das mal nochmal an 2 Beispielen, etwas konkreter. Wir nehmen nochmal Pascals Popoklapser raus, der bei uns definiert ist als Grenze. Das heißt, es gab den Popoklapser und Pascal, der kleine Pascal, nochmal geschrumpft und nochmal jünger, wendet sich an dich, weil er es sehr unangenehm fand. Das ist der eine Fall und der andere Fall ist, Pascal hat eine Ohrfeige bekommen von einem Mitspieler, weil er vielleicht nicht sein bestes Spiel gemacht hat und den entscheidenden Schuss daneben gesetzt hat. Und der andere ist ein bisschen ausgetickt in dem Moment. Ist aber in der Kabine passiert. So. Es sind ja 2, sage ich mal, von der Schwere der Tätigkeit wahrscheinlich im ersten Blick zumindest unterschiedliche Fälle, aber auch unterschiedliche Personen, die das natürlich betrifft. Wie würde ich jetzt mit diesen beiden Fällen umgehen? Also klar, wir protokollieren das jetzt, wir nehmen das auf, aber was kommt danach?
Ja, ich schieße mal ins Blaue. Ich behaupte jetzt mal, ich bin Trainer oder Co-Trainer der Mannschaft von Pascal. Das macht es, glaube ich, für das Beispiel ein bisschen einfacher. Und wenn Pascal dann als Spieler zu mir kommt und mir sagt, hier, der andere Trainer hat mir auf den Hintern gehauen und ich finde das nicht cool, das ist ja erstmal ein cooles Zeichen für die Vertrauensbeziehung, die wir beiden haben und dass er sich öffnet. Und dann, wenn wir vorher gut gearbeitet haben, ist es dann, glaube ich, ziemlich einfach zu sagen, okay, wir haben einen Verhaltensleitfaden, da steht drin, dass wir das nicht wollen, dass das die Grenze ist. Dann gehe ich halt zum Schutzbeauftragten, zum Vorstand, rede mit denen drüber wenn ich es mich traue, führe ich vorher vielleicht auch das Gespräch mit dem Kollegen selber, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dann, es muss ein klares Gespräch folgen, das ist wichtig, wo gesagt wird, hier, das ist die Grenze, die hast du überschritten, wenn du das nochmal machst, hat das die und die Konsequenz beim nächsten Mal so. Ne, wenn das jetzt, das ist natürlich schwer zu definieren, wenn das irgendwie was strafrechtlich Relevantes ist, dann sofort weg, ohne dass ich da jetzt die Grenze trennscharf im Kopf habe. Es muss ganz klar gesagt werden, wenn dieses Verhalten passiert, hat das die und die Konsequenz. So, das ist Zufall 1. Fall 2 war die Ohrfeige, ja logisch. Wenn ich in meinem Leben für jeden Fehlschuss, den ich gemacht hätte, eine Ohrfeige kriege, dann glaube ich grün und blau aussehen. Das ist dann wieder dieses Thema Peer, ne? Also Kinder untereinander. Da würde ich glaube, das ist auch nichts Unrealistisches, im Mannschaftskreis hinsetzen, in der Kabine nach dem Training und sagen, Leute, wir haben uns hier auf Verhaltensregeln geeinigt, deshalb ist es auch cool, im Team das vorher mal festzulegen. Körperliche Gewalt machen wir absolut nicht, deshalb bist du jetzt fürs nächste Training ausgeschlossen oder spielst beim nächsten Spiel nicht. Je nachdem, wie konsequent ich sein will, je nachdem, was ich für eine Altersklasse habe. Ne? Also wenn das in der C-Jugend passiert, wäre das für mich auf jeden Fall ein Grund zu sagen, hier eine Woche raus. Wenn es im Kleinfeld passiert, kann man auch sagen, ey, beim nächsten Mal so. Ne? Je nachdem, wie man gerade mit den Kindern und Jugendlichen ist.
Und wenn wir jetzt eine Situation haben, du hast gerade gesagt, Person muss sofort raus, also ne, gibt da Vermutungen, das sind ja auch, ne, auch da, es sind manchmal ja Vermutungen bis zum gewissen Punkt, bis sie bewiesen worden sind. Wie gehe ich damit um? Also da haben wir dann, du hast vorhin so Rufmord und sonstige Sachen schon angesprochen. Da muss ich ja auch sehr sensibel als Verein irgendwie sein. Da kann ich ja jetzt nicht sagen, hier, der Clemens, der ist jetzt raus vom Training, weil der hat da irgendwie in der Mädchenumkleide beim Duschen zugeguckt oder so. Ne? Ja. Das sind so Dinge, wo ich dann sage, das darfst du auch keinem so direkt erzählen. Also da muss man ehrlicherweise auch Datenschutz oder Schutz der möglichen potenziellen TäterInnen haben. Ansonsten habe ich da nämlich als Verein auch ein Problem. Wie gehe ich mit so einem Fall um?
Ja, ganz wichtiger Punkt, das ist auf jeden Fall aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen wichtig, da nichts öffentlich zu machen. Also jetzt ein Statement rauszugeben, wo wortwörtlich der Fall beschrieben wird und am Ende stellt sich raus, warte mal, der Spieler wollte einfach nur dem Trainer eins auswischen, weil er sauer war, dass er am Wochenende nicht gespielt hat. Das kann ja auch passieren, ne? Und das ist, passiert natürlich auch im Alltag. Deshalb ist es eben wichtig, man schreibt dann vielleicht nach außen aus vereinsinternen Gründen oder weil wir irgendwie Dinge haben, die wir gerade klären müssen, ist er beurlaubt so. Da kann man sehr, sehr frei und sehr, sehr weit weg von der Realität auch argumentieren, ohne dass man jetzt die Leute verarschen soll, aber es ist auf jeden Fall aus Datenschutzrecht, aus Persönlichkeitsrecht wichtig, dass da kein Verdacht geäußert wird, der nicht wirklich belegt ist. Das ist der Grundsatz, an dem man sich halten sollte, weil sonst macht man sich angreifbar und das ist auch nicht in Ordnung einfach, das zu tun. Das leuchtet ja, denke ich, auch ein.
Ich gehe trotzdem nochmal dazwischen und es gibt ja immer den Flurfunk, auch im Verein. Hm. Was ist so deine Erfahrung? Kann man sowas wirklich, sag ich mal, relativ geheim halten? Oder dringt es nicht sowieso wieder durch Hörensagen nach außen in irgendeiner Art und Weise? Weil ich stelle mir das Thema schon sehr schwierig vor, weil du hast ja mindestens 3, 4 involvierte Personen im besten Fall, die das wissen. Davon ist eine das Opfer im Normalfall. Ich stelle mir das sehr schwer vor, dass das Opfer dann sagt, ja, ich habe euch das gesagt und dann sagt jemand zu dir, nee, das darfst du aber jetzt nicht sagen, weil ist ja Verleumdung und du kannst gegebenenfalls da auch einen Fehler machen und so weiter. Das klingt ja so ein bisschen, vielleicht für das Opfer auch so ein bisschen wie Vertuschung. Ja, wir wollen das jetzt klein halten, das soll nicht nach außen kommen. Das ist ja ein ganz schmaler Grat an der Stelle.
Ja, wo fange ich an? Also ich glaube, für das Opfer, für das potenzielle Opfer ist es sehr, sehr wichtig, dass man transparent den Vorgang beschreibt, der jetzt folgt. Ne, also der Trainer wird so lange aus der Mannschaft genommen, bis der Vorfall geklärt ist. Es wird Gespräche geben. Das müssen die Leute einfach wissen. Und letztendlich dieses, okay, du hast da was getan, was nicht in Ordnung ist. Du hast eine Grenze überschritten. Du bist jetzt erstmal eine Woche raus. Oder wir gucken, ob das okay war, was du getan hast oder nicht. Das ist ja dann auch Opferschutz. So, ne, das kann man ja auch so kommunizieren dem Opfer gegenüber. Das ist ja, die Maßnahme findet ja nur statt, damit es erstmal zeitnah nicht nochmal passiert. So. Das andere Thema Flurfunk ist, glaube ich, von Verein zu Verein extrem unterschiedlich. Ich halte es in vielen Fällen für sehr unwahrscheinlich, dass das nicht rauskommt und dass das nicht Eltern und Leute, die dem Verein nahestehen, natürlich kriegen die das mit. Wenn das zu groß wird, auch das ist schon passiert, auch das habe ich selber schon gemacht, holt man sich halt, klingt einfach, aber es ist wichtig, sich die Leute an den Tisch zu holen, vielleicht die Eltern aus der Mannschaft, die es betrifft. eine Sprachregelung vorzustellen und zu sagen, hier aus den und den Gründen kommunizieren wir das nicht nach außen, wir als Verein machen das nicht. Was die einzelnen Menschen dann machen, kann ich natürlich nicht beeinflussen als Verein. Aber es geht ja darum, dass ich als Vereinsvertreter erstmal meine Pflicht erfülle. Also das Kommunikation ist halt der Schlüssel dann in dem Fall.
Ich glaube, das zeigt auch gut, warum wir dieses Schutzkonzept so intensiv hier besprechen. Weil du siehst, was ist der Rattenschwanz am Ende, wenn irgendwas nachher schief gehen soll. Du kannst dich natürlich nicht 100% sicher sein, aber zumindest kannst du dir etwas mehr Sicherheit holen und kannst verhindern, dass es zu solchen Situationen kommt, weil am Ende bei diesen Themen verlieren alle Seiten. Das ist mein Gefühl und meine Erfahrung. Du kannst da nichts richtig machen. Da kannst du nur noch versuchen, den Schaden minimal zu halten und quasi Schutz für die Zukunft zu sichern. Aber das Kind ist eigentlich schon immer im Brunnen gefallen, weil du wirst immer eine negative Auswirkung von dem Thema haben.
Stimme ich dir absolut zu. Auch du sagst aus deiner Erfahrung, meine Erfahrung deckt sich damit. Ich glaube, das ist jetzt trotzdem ein ganz guter Punkt, um mal anzusprechen, dass, also was wir halt nicht wollen, ist, dass irgendwie der Tenor rauskommt, ey, wenn ich mich als Vereinsvorstand engagiere, dann bin ich ja sowieso schon mit einem Bein im Knast. Das ist ja nicht so, sondern es gibt klare Grundsätze, an die man sich halten kann. Wenn man das macht, dann hat man auch nichts zu befürchten. So, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu sagen. Das ist keine Raketenwissenschaft, das hat einfach damit zu tun, dass man sich in das Thema einliest, dass man sich informiert und sich dann absichert. Wie man das macht, haben wir ja gerade beschrieben. Aber ich finde, wenn man Schulungen gibt, wenn man auch selber als Trainer in der Schulung sitzt, dann kommt natürlich bei vielen Leuten immer die Frage auf, okay, was darf ich denn eigentlich noch? Was ist denn noch in Ordnung? Und warum kann mir hier keiner genau sagen, was okay ist und was nicht? Dann lasse ich mal lieber die Hände davon. Führt dann wieder dazu, dass wir als Vereine noch größere Probleme haben, die Stellen zu besetzen. Das ist, glaube ich, mal ganz wichtig anzusprechen, dass es nicht so ist. Wir reden über einen sehr, sehr kleinen Teil von Menschen unter Ehrenamtlichen, die einfach komplett falsche Motive haben. Und alle anderen bieten einen Schutzraum für Kinder und Jugendliche, schaffen einen riesigen sozialen Mehrwert und sind absolut integre Menschen. So, das ist, glaube ich, das muss man zum Kontext nochmal dazu sagen.
Es gibt so viele tolle Übungsleitungen da draußen, die so tolles Training machen und wo Kinder gerne hingehen. Das ist auch nochmal ein gutes Statement gewesen, ja. Vielleicht aber nochmal die Frage so mit Blick auf auch den Austausch. Du hast gesagt, es ist unglaublich schwer, so Menschen, die öfter mal den Verein wechseln, einzuschätzen. Ne? Also was ist das Motiv dahinter? Das muss ja nicht, logischerweise muss nicht irgendwie ein Kinderschutzvergehen sein oder irgendein Verdachtsfall sein, warum jemand den Verein wechselt. Aber wie kann ich mich als Verein oder als Vorsitzender oder als Abteilungsleiter so ein bisschen auch vielleicht für mich moralisch ein bisschen absichern? Also telefoniere ich mit Vereinen? Wo kann ich Daten einsehen oder nicht einsehen? Weil wer verurteilt ist und so, klar steht im polizeilichen Führungszeugnis drin. Wenn nicht, dann halt nicht.
Ja, also viele Dinge, Suspendierung aus einem Verein aufgrund von Verdachtsfällen stehen natürlich nicht im erweiterten Führungszeugnis, sondern da stehen verurteilte Straftaten drin. Deshalb kann dieses polizeiliche Führungszeugnis ist ein Baustein des Schutzkonzepts, er ersetzt aber nie alles. Natürlich ist es cool, ein Netzwerk zu haben und Leute in anderen Vereinen zu kennen, so dann kriegt man natürlich Sachen mit. Und ansonsten ist es, glaube ich, einfach wichtig, bei Leuten, die neu anfangen, klare Gespräche zu führen, einfach die Werte des Vereins, die Richtlinien des Vereins klarzuziehen, vorzustellen und dann natürlich, das ist schwierig im Alltag, das weiß ich, aber ein Auge drauf haben. Also gerade bei Menschen, die neu anfangen, ich würde jetzt keinen Trainer einfach unbeaufsichtigt klingt dumm, aber ihr wisst, was ich meine, allein an der F-Jugend lassen, ohne dass sich dann irgendeiner dafür interessiert, dann mache ich auf meiner Liste einen Haken, F-Jugendtrainer haben wir. Das ist es natürlich nicht, sondern ich muss hinschauen, ich muss den Menschen einbeziehen in den Verein, ich muss ihm Dinge erklären. Und dann findet man, das hat bestimmt auch was mit Menschenkenntnis zu tun, ne? Dass man einfach Leute vorher kennenlernt, dass man eine Einschätzung findet, ob die zum Verein passen oder nicht.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort auch. Danke dir, Clemens, dass du uns hier so einen guten Einblick gegeben hast, auch von vorne bis hinten einmal in die Praxis reinzukommen und auch. Ich fand es sehr anschaulich, wie man mit Dingen umgehen kann. Also auch sehr sachlich das nochmal angeboten hast. So als Abschlussfrage vielleicht noch, wenn sich jetzt jemand da draußen das hört und sich denkt, boah, ich möchte genauso werden wie Clemens, also mit dem Thema irgendwie so gut umgehen können und meinen Verein voranbringen. Hast du irgendwie Schulungsangebote, Wissensdatenbanken, wo man jetzt irgendwie sich einen guten Einblick oder Überblick verschaffen kann, wenn man mit dem Thema mal starten möchte?
Ich würde mich auf jeden Fall immer zuerst beim LSB melden, weil die erfahrungsgemäß hauptamtliche Personen dafür haben. Dann habe ich auch schon erwähnt, SafeSpot e.V. zwei richtig gute Leute, die einfach super beraten. Ich finde diese Kombination zwischen Juristin und Psychologin ist einfach überragend. Michaela Juch und Ina Lambert heißen die beiden, die beraten einen immer super. Und daraus entwickelt sich dann bestimmt so ein Schneeballsystem an Schulungsangeboten, die man vorgeschlagen kriegt und dann entscheidet man halt für sich selber, was man machen möchte und in welche Richtung man geht.
Dann würde ich sagen, den SafeSpot e.V., den packen wir doch direkt mal in die Shownotes. Also wenn du nochmal gucken möchtest, da ist der Link dann zu denen bzw. deren Angebot. Clemens, an der Stelle, hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest?
Na, das für mich Wichtigste habe ich ja schon gesagt, dass einfach nicht der Eindruck entstehen soll, dass wir hier alle ganz gefährlich leben als Menschen, die sich im Verein engagieren, sondern dass es immer noch total Sinn macht. Die Gründe kennen wahrscheinlich alle, die das hören, sich zu engagieren und dass es nur darum geht, sich an bestimmte Rahmenbedingungen zu halten. Und ansonsten vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Bedanke ich mich nochmal bei dir heute für das heutige Gespräch. Und wenn auch du da draußen die ersten oder auch die nächsten Schritte zum Thema Kinderschutz machen möchtest, dann hol dir gerne Hilfe. Clemens hat es gerade gesagt, der Landessportbund ist immer ein guter Ansprechpartner. Aus unserer Sicht ist das immer eine gute Idee, auch da die Angebote, die es gibt, schon zu nutzen. Und wir hoffen, für dich war heute auch wieder ein bisschen was Spannendes mit dabei, ein paar Insights, ein paar Umsetzungsstrategien, um eben dem Thema Kinderschutz bei dir im Verein gerecht zu werden. Und damit sind wir dann auch schon am Ende der heutigen Episode angekommen. Wir wünschen dir noch eine schöne Restwoche, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.